Herr, schenke mir Geduld, aber bitte sofort. Als Gott die Geduld verteilt hat, bin ich gegangen. Hat mir zu lange gedauert. Ja, ich bin kein sehr geduldiger Mensch. Wenn Dinge nicht so laufen, wie ich das gerne hätte, wenn Menschen nicht so reagieren, wie ich mir das vorstelle, oder wenn ich lange auf irgendwas warten muss, dann kann ich so richtig ungeduldig werden. Das kocht dann in mir hoch, das merke ich dann. Das merken andere vielleicht nicht so, da bin ich ganz froh, dass sie meine Gedanken oft nicht lesen können. Aber ich weiß schon, dass mir das zu schaffen machen kann. Also Geduld ist ein Thema, was mich schon lange beschäftigt, besonders seitdem ich 3 Kinder habe. Anfang Januar hatte ich so ein bisschen Ruhe. Ich hatte Urlaub, mein Mann hatte Urlaub, meine Kinder waren entspannt. Und ich habe gedacht, ich fange jetzt mal an mit der Predigtvorbereitung. Martin hat schon recht, ich mache sowas nicht in 3 Stunden. Ich habe gedacht, ich muss mal überlegen, welches Thema nehme ich denn? Und dann dachte ich, Geduld ist was, was mich schon lange beschäftigt. Reicht das, was ich so finde in meinen Bibelübersetzungen, in meinem Bibellexikon im Internet, zu einer Predigt? Und ich habe mich dann abends hingesetzt, mit einem Tee vor meinem Computer in meiner Schreibecke, habe sämtliche Bücher um mich herum aufgeschlagen und habe ein bisschen gegraben, was ich so zum Thema Geduld finde und dachte so, ja, das ist schon ganz interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass ich daraus eine Predigt zusammenbekomme. Ja, und nachdem ich den Abend damit verbracht hatte, hatte ich in der Nacht einen Traum. Und den Traum wollte ich euch erzählen. Ich träumte, ich wäre im Kopierraum in unserer Schule. Und ich wusste im Traum, ich muss gleich 1 Stunde halten in der 1. Klasse. Ich brauche 24 Kopien. Und hatte es ziemlich eilig. Es hatte irgendwie schon geklingelt und ich war sehr im Stress. Vor mir standen 2 Leute am Kopierer. Der eine war Kirsi, hier unsere Sängerin. Ich weiß nicht, wie sie in meinen Traum vor den Kopierer gekommen ist. Sie arbeitet zwar auch in der August-Hermann-Franke-Schule, aber an einem anderen Standort. Also wir haben eigentlich gar nicht so was miteinander zu tun. Auf jeden Fall stand sie da und kopierte und schnibbelte irgendwas zurecht und ich stand unter Druck. Ich habe nichts gesagt, ich stand da nur und wartete. Und ich dachte, wann wird sie endlich fertig? Und nach ihr war noch einer, der da stand und irgendwas machen wollte. Das war witzigerweise Matthias Wolf. Ich weiß nicht, wer von euch Matthias Wolf kennt. Das ist der Pastor der Elim-Gemeinde und Vorsitzender der Evangelischen Allianz hier in Hamburg. Und ich habe vor ganz vielen Jahren mal bei ihm in der Elim-Gemeinde ein Seminar darüber mitgemacht, wie man predigt. Und er war bei mir so eine Autoritätsperson, wo ich immer schon Flattern bekam, wenn ich vor ihm mal eine Predigt halten sollte. Und er stand da auch vom Kopierer. Ja, und Kirsi war dann irgendwann fertig, Matthias Wolf war irgendwann fertig. Ich habe mich beherrscht und nichts gesagt, machte meine 24 Kopien, ging ins Lehrerzimmer. Da wollte ich schnell einen Schluck Kaffee trinken in dem Traum. Hatte ich irgendwie noch nicht gefrühstückt, was ich sonst eigentlich immer tue. Ja, und dann saß da Uwe. Uwe kennt ihr, ne? Uwe Leiding, das war der, der hier vorhin mit einem Bauhelm rumgegangen ist. Weiß auch nicht, was der in meinem Lehrerzimmer zu suchen hatte. Der hatte meine Kaffeetasse in der Hand und spielte mit mir wie mit einem Kind. Machte immer so, so, so. Und ich stand da in meinem Traum und dachte, es kann nicht wahr sein. Uwe, gib mir meinen Kaffee. Und er machte weiter und ich riss ihm im Traum die Tasse aus der Hand, nahm die Tasse, feuerte sie auf den Boden, sodass der Kaffee überall hinspritzte und die Tasse in 1000 Stücke zerbrach. In dem Moment kam im Traum Matthias Wolf rein. Und ich wachte auf und ich weiß noch bis heute, beim Aufwachen dachte ich, er wird mich nie wieder predigen lassen. Nach dem Traum dachte ich ja, also Thema Geduld ist meine Predigt, ich habe den Einstieg, alles gut. Ja, also der Traum war natürlich großer Unsinn, aber trotzdem, diese Gefühle, die ich im Traum hatte, die waren ganz real. Und vielleicht könnt ihr euch so ein bisschen reinversetzen. Wenn man so unter Druck ist, man merkt, es kocht in einem hoch, es läuft nicht so, wie man das gerne hätte, man möchte, dass irgendwas schneller geht. Was bringt euch an eure Grenzen? Ich glaube, man hat so bestimmte Muster. Bestimmte Menschen sind es manchmal, die einen sehr fordern. Die Kinder, der Partner, vielleicht Vorgesetzte, bei euch vielleicht der Lehrer oder Eltern. Oder sind es bestimmte Situationen, die euch an Grenzen bringen? Bei mir ist es oft Zeitdruck. Ist es Stress, Überforderung? Lustig ist, manche Menschen beim Autofahren zu beobachten. Das sind so Sachen, die Leute schnell zu Ungeduld bringen. Mein Mann ist ein sehr geduldiger Mensch. Also manchmal wundere ich mich, wie er es mit mir aushält. Aber man muss ihn mal beim Autofahren beobachten. Neulich fuhr ich und er war nicht dabei und meine kleine 3-jährige Tochter sagte, Mama, nee, du da vorne, das Gaspedal ist rechts. Und wusste ich, was kurz vorher gewesen war. Ja, was mich auch an die Grenzen bringt, und das kennt ihr vielleicht auch, Computer. Gestern saß ich an meinem und kam nicht in meine iCloud und ich bekam nicht alles verbunden und so, es war schrecklich. Es gibt so ein tolles Lied, ne? Mike Müllerbauer singen wir hier oft für den Kinderlobpreis, kennt ihr den Komponisten? Der hat so tolle Kinderliedertexte und der hat in einem Lied, singt er über den Computerärgerer, am liebsten den Computer aus dem Fenster Schmeißerer. Und so einer war ich gestern. Ja, also es gibt so Situationen, die einen schnell an die Grenze der Geduld bringen. Oder ist es vielleicht, dass ihr lange, lange auf irgendwas wartet, was einfach nicht eintritt? Man wartet auf einen Partner, man wünscht sich Kinder, es passiert nichts. Also es gibt ganz viele Dinge, die uns da zur Ungeduld bringen. Ich persönlich, hatte ich schon gesagt, stelle oft fest, dass es meine eigenen Kinder sind. So sehr ich sie auch lieb habe und so toll sie sind, Martin, das sind sie wirklich. Ich habe euch da mal 3 Fotos mitgebracht. Das ist Rivka, die ist inzwischen 8, also es ist schon ein bisschen her. Sie hatte den Cremepot entdeckt. Und das Gesicht sieht ja noch süß aus, ne? Da kann man noch lachen. Aber wir hatten ein schönes blaues Stoffsofa. Und der Rest des Cremepots ist da drauf gelandet. Dann bleibt mal geduldig in der Situation. Also ich weiß noch, ich habe damals einen Nachmittag zugebracht mit Spülmittel und sonst was, das Sofa wieder sauber zu kriegen. Nächstes Bild. Unser Sohn Jaron, auch da war er noch viel kleiner, hat irgendwann dann meinen Einkauf genommen und die Cornflakes, Müsli unterm Tisch ausgepackt und wollte da essen. Ich hatte gerade die Küche sauber gemacht. Wie schön. Nächstes Bild. Unsere dritte Tochter ist jetzt 3. Der hatte ich eine Zahnbürste gekauft mit einem schönen Saugnapf unten. Ich hatte sie ihr gegeben und war aus dem Bad gegangen. Als ich zurückkam, seht ihr, wo ich die Zahnbürste gefunden habe. Ich weiß nicht, ob wir sie danach noch verwendet haben. Das ist jetzt witzig. Jetzt kann ich drüber lachen. Es ist auch Jahre her. Aber in der Situation hat es in mir ganz schön gekocht. Und ich weiß nicht, ob ich das so humorvoll aufgenommen habe. Wahrscheinlich doch ein bisschen, weil sonst hätte ich die Fotos nicht gemacht. Aber es war grenzwertig. Ja, was bedeutet denn eigentlich Geduld? Ich denke, Geduld hat so 2 Aspekte. Es ist zum einen die Fähigkeit, warten zu können, wenn etwas nicht gleich passiert. Und es ist zum anderen, dass ich etwas Unangenehmes ertragen kann. Dass ich nicht gleich überkoche, wenn was nicht so läuft, wie ich es gerne hätte. Was finden wir in der Bibel dazu? Ich habe euch ein paar Verse mitgebracht. Ich liebe ja die Sprüche, ne? Das ist eins meiner Lieblingsbücher in der Bibel. Da sind immer so coole Aussagen zu manchen Themen. Da gibt es einen Vers zum Thema Geduld, Sprüche 16. Geduld zu haben ist besser als ein Held zu sein. Und sich zu beherrschen ist besser als Städte zu erobern. Oder ein Prediger steht, das Ende einer Sache ist besser als ihr Anfang. Geduld zu haben bringt weiter als Überheblichkeit. Dann noch ein Vers aus den Klageliedern. Darum ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Und abschließend ein Vers aus dem Neuen Testament, der ist euch vielleicht auch vertraut. Da geht es um die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Also wenn ich es geschrieben hätte, ich hätte Selbstbeherrschung hinter Geduld gesetzt. Ne? Ich möchte mir mit euch heute eine Geschichte eines Mannes aus der Bibel angucken, der, finde ich, auch ganz viel mit dem Thema Geduld zu tun hatte. Wenn man das hört, denkt man wahrscheinlich an Abraham, ne? Ist es aber nicht. Ich wollte mir Mose einmal angucken. Mose hatte sehr viel, glaube ich, mit Ungeduld zu kämpfen. Was ihn aufregte, was ihn an seine Grenzen brachte, war Ungerechtigkeit, war Streit oder wenn er für Dinge beschuldigt wurde, für die er nichts konnte. Und das hat er in seinem Leben richtig häufig erleben müssen. Ich hole ein bisschen aus. Ich möchte auf eine Geschichte ganz am Ende vom Leben von Mose zu sprechen kommen. Aber um dahin zu kommen, muss ich ein bisschen Vorlauf erzählen. Ich gehe einmal davon aus, dass die meisten von euch die Anfangsgeschichten von Mose ganz gut kennen. Deshalb wirklich nur ganz, ganz kurz. Mose wird in Ägypten geboren. Er ist ein Kind aus dem Volk Israel und die Israeliten leisten in Ägypten Sklavenarbeit. Der Pharao hat Angst, dass die Israeliten zu zahlreich werden, zu mächtig, und befiehlt deshalb, dass alle Neugeborenen, männlichen Neugeborenen, getötet werden müssen. Die Eltern von Mose wollen ihn in Sicherheit bringen, setzen ihn aus. Er wird gerettet von der Tochter des Pharao und wächst am Hof des Pharao auf. Seine Amme ist allerdings seine eigene Mutter. Von daher hat er schon Kontakt zu seinem Volk. Ich glaube, er wusste, wie es seinem Volk in Ägypten ging. Als er erwachsen ist, in der Apostelgeschichte steht, er war 40 Jahre alt, also schon richtig erwachsen, da macht es ihm zu schaffen, wie sein Volk zu leiden hat. Er beobachtet in einer Situation, wie ein Ägypter einen Israeliten schlägt, und er verliert seine Beherrschung. Er rastet aus, er erschlägt den Ägypter und verscharrt ihn. Hier sieht man noch nichts von Geduld oder Selbstbeherrschung, also geht so weit, dass er jemanden erschlägt. Am nächsten Tag sieht er wieder einen Streit, diesmal zwischen zwei Israeliten, und wieder kocht es in ihm hoch. Es ist so seine Situation, die ihn herausfordert. Ein Streit, er mischt sich ein, er riecht sich auf und fragt, warum die sich denn streiten. Bei dieser Situation erfährt er, dass er beobachtet worden ist bei seiner Tat, wie er den Ägypter erschlagen hat. Und er merkt, dass es gefährlich für ihn wird. Er muss fliehen aus Ägypten, bringt sich in Sicherheit im Land Midian. Ein weiter Weg, wir sehen nachher noch eine Karte, da kann man das ein bisschen sehen. Er flieht also nach Midian, dort heiratet er Zippora, die Tochter von Jethro, das ist ein Priester in Midian. Ich sagte, Mose war 40 Jahre alt bei dieser Situation. Wisst ihr, wie lange er in Midian war? Auch 40 Jahre. Also er flieht mit 40 Jahren aus Ägypten, kommt nach Midian, lebt dort 40 Jahre. Man hat so die Situation vor Augen, man kennt die Geschichte von Mose, weiß, dieser brennende Dornbusch und so, das kommt jetzt, er geht nach Ägypten zurück. Er war 80 Jahre alt. Also er hat eine lange Zeit des Wartens da durchlebt. In dem Lexikon zur Bibel, was ich dazu gelesen habe, steht, das waren Jahre des inneren Reifens. Also er musste echt was aushalten in der Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass er in der Zeit sich oft gefragt hat, was ist denn mit meinem Volk? Er wollte doch seinem Volk helfen. Jetzt sitzt er 40 Jahre lang in Midian, weiß, seinem Volk geht es schlecht. Er hat vielleicht den Eindruck, dass Gott ihn berufen hat, was zu tun, aber nichts passiert. 40 Jahre lang. Nach 40 Jahren offenbart ihm Gott sich in diesem brennenden Dornbusch und er gibt Mose den Auftrag, er soll zurückgehen nach Ägypten und das Volk rausholen. Jetzt ist Mose nicht mehr so wie in seiner Jugend, als er den Ägypter erschlagen hat. Er sagt, ich kann das nicht. Das ist mir viel zu groß. Ich kann nicht reden, ich will da gar nicht hin, nimm wen anders. Gott muss richtig Überzeugungsarbeit leisten, damit Mose geht. Aber Gott gelingt es. Mose macht sich auf und er geht zurück nach Ägypten. Er befreit das Volk im Auftrag von Gott. Es folgt die Geschichte mit den 10 Plagen. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Meine Tochter hat das gerade im Rallye-Unterricht lernen müssen. Die musste die 10 Plagen in der Reihenfolge lernen. Ich stellte dann fest, dass ich das nicht kann. Also es sind 10 Plagen, fragt mich nicht nach der Reihenfolge, fragt meine Tochter, die kann das. Gut, also das Volk zieht aus Ägypten und Mose wird zum Führer des Volkes. Er führt die Israeliten auf Gottes Geheiß Richtung Schilfmeer. Sie wandern bis zum Schilfmeer. Vielleicht können wir die Karte mal sehen. Also sie ziehen aus Ägypten aus und da oben kommen sie an das Meer. Und dann kommen sie in eine ganz schwierige Situation. Der Pharao überlegt sich, dass er das Volk zurückhaben will. Und er schickt seine Streitwagen hinter den Israeliten her. Und sie sind in einer ausweglosen Situation. Vor sich das Schilfmeer, hinter sich die Wagen des Pharao. Und das Volk kommt zu Mose und klagt ihn an. Er war ja der Führer. Sie sagen zu ihm, du bist schuld. Warum hast du uns hierher geführt? Wären wir doch in Ägypten geblieben. Was geht da wohl in Mose vor? 80 Jahre ist er. Er hat 40 Jahre gewartet, bis er seinem Volk helfen konnte. Dann geht er nach Ägypten. Er folgt Gottes Wort. Er erlebt wunderbare Zeichen. 10 Plagen. Der Pharao gibt klein bei, sie ziehen aus. Das Volk folgt ihm, alles gut. Und jetzt kommt das Volk und statt zu sagen, naja, mit den Plagen, das hat Gott ja gut gemacht, er wird uns weiterhelfen, gehen sie zu Mose und sagen, Mose, du bist schuld. Ich finde, Mose bleibt erstaunlich beherrscht, wenn ihr das mal in der Bibel nachguckt. Er greift das Volk nicht an, er rechtfertigt sich nicht, er sagt nicht, was wollt ihr von mir? Aber er schreit zu Gott. Also in der Bibel heißt es, Gott sagt zu ihm, warum schreist du zu mir? Gott antwortet, Gott greift ein, er teilt das Wasser, das Volk zieht durch, ihr kennt die Geschichte, das Volk wird gerettet. Ein Riesentriumph. Übrigens nur mal so als kleinen Nebengedanken. Ich habe ein bisschen versucht rauszufinden, wie viel Israeliten das denn waren. Also in meiner Vorstellung war es halt schon eine große Gruppe, ne? So ein bisschen mehr als hier jetzt vor mir sitzen. Wenn man den biblischen Berichten glauben will, steht in 4. Mose eine Angabe, da steht was von 600.000 Männern. Also die Bibelausleger streiten sich, wie weit man das wirklich glauben kann. Selbst wenn wir die Zahl reduzieren, aber noch Frauen und Kinder dazu rechnen, stellt euch mal die Menge vor, was das ausmacht. Also in einer der Bibelauslegungen stand, wenn man wirklich von 600.000 Männern ausginge, könnte man hochrechnen auf 2,5 Millionen Menschen. Und wenn die alle hintereinander in einem Zug, so mit ein paar Leuten nebeneinander, durchs Schilfmeer gegangen wären, wäre die Schlange 36 Kilometer lang gewesen. Also jetzt stellt euch mal vor, diese Volksmenge kommt zu Mose und schimpft und sagt, du bist schuld. Oh, also ich möchte da nicht an Moses Stelle gewesen sein. Aber wie gesagt, Mose, anscheinend haben die 40 Jahre in Midian ihm echt was gebracht. Er bleibt relativ cool. Ja, also das Volk kommt durchs Schilfmeer, sie feiern, dass Gott sie gerettet hat. Riesen-Event, Miriam singt ein tolles Lied. Dann ziehen sie weiter. Und jetzt würde ich euch gerne mal, wenn ihr mal Lust habt, was Spannendes zu lesen, ne? Lest mal die Geschichte von 2. Mose bis 5. Mose. Nur die Geschichte von Mose, was er erlebt. Überspringt die ganzen Gesetzestexte. Dann seid ihr auch schnell fertig, könnt ihr ein Buch fast ganz überspringen. Lest mal nur, was Mose erlebt. Ich erzähle euch jetzt mal so ein paar Sachen davon. Also, Schilfmeer, sie sind durch. Feiern. Das Volk, wie viel auch immer es sein mögen, sie ziehen in die Wüste. Sie sind 3 Tage unterwegs ohne Wasser. 3 Tage, diese riesige Volksmenge. Versetzt euch mal in die Situation. Dann kommen sie endlich an einen Ort, wo sie Wasser sehen. Alle sind erleichtert. Sie stürzen sich zum Wasser. Was ist? Das Wasser kann nicht getrunken werden. Es ist bitter, steht in der Bibel. Das Volk fängt wieder an zu murren. Sie gehen natürlich zu Mose und schreien, wie kannst du nur? Und Mose, er rastet wieder nicht aus, er bleibt gelassen, er schreit zu Gott. Und Gott sagt, hier, nimm ein Stück Holz, wirf es in das Wasser und das Wasser wird trinkbar sein. Mose macht das und die Leute trinken. Stellt euch diese Menge von Leuten vor. Sie werden anscheinend gesättigt von dem Wasser. 1,5 Monate später. Das Volk zieht weiter durch die Wüste. Sie sind nicht mehr zufrieden mit dem Essen. Sie sagen, ihr habt uns in die Wüste geführt, damit, dass ihr die ganze Gemeinde des Herrn, Moment, einmal bitte, des Hungers sterben lasst. Sie wollten Fleisch und Brot haben. Und Mose sagt, was sind denn wir? Euer Murren ist nicht gegen uns, sondern es ist gegen den Herrn. Also sie greifen wieder Mose an, als ob er was dafür konnte. Das ganze Volk sagt, gib uns was zu essen. Gott greift ein, er stellt sich damit hinter Mose und Aaron und schenkt dem Volk Wachteln, also Fleisch und Manna. Und das Manna bekommen sie übrigens 40 Jahre lang. 40 Jahre lang versorgt sie Gott. Aber die Geschichte geht so weiter. Kurze Zeit später ist wieder Wassermangel. Das Volk klagt Mose an. Gebt uns Wasser, damit wir trinken. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass unsere Kinder und unser Vieh sterben? Und Mose geht wieder zu Gott und schreit, Gott, es fehlt nicht viel und sie werden mich steinigen. Also es muss wirklich richtig schlimm geworden sein. Und dann sagt Gott, Mose, nimm deinen Stab, geh zu dem Felsen, schlag gegen den Felsen und ich werde Wasser schenken. Mose gehorcht, macht das, schlägt mit seinem Stab, den er ja schon immer so als Wunderwaffe mit hatte, auch gegen den Pharao, mit dem er das Rote Meer, das Schilfmeer geteilt hatte. Er schlägt gegen den Felsen und es kommt genug Wasser für diese riesen Menschenmenge. Die Geschichte setzt sich so fort. Es folgt eine Geschichte nach der anderen, wo der Protest des Volkes sich immer wieder gegen Mose richtet. Dabei reibt sich Mose wirklich für das Volk auf. steht in der Bibel beschrieben, dass er seinen Tag damit verbrachte, Recht zu sprechen. Die Leute kamen zu ihm und wollten, dass er Richter ist. Und sie haben alle möglichen Streitigkeiten vor ihn gebracht. Und irgendwann kommt sein Schwiegervater Jethro dazu und sieht das und sagt dann zu Mose, du bist kraftlos und müde, das Geschäft ist dir viel zu schwer. Hör auf damit, setze Leute ein, die das für dich übernehmen. Du bringst dich an deine Grenzen mit dem, was du für das Volk tust. Und Mose sieht das ein, er setzt Richter ein, er verteilt die Aufgaben. Aber wie gesagt, er reibt sich auf, er verteidigt das Volk auch Gott gegenüber. Es gibt so Situationen, wo selbst Gott anscheinend die Geduld verliert und zu Mose sagt, Mose, ich werde das Volk aufgeben. Du sollst für mich weiterziehen und ich werde deine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Und da sagt Mose nicht, ja, das finde ich auch. Die haben mich so genervt, ich kann das nur nachvollziehen. Er sagt, nein Gott, bitte tu das nicht. Denk an die anderen Völker, was werden die sagen, wenn du das Volk aufgibst? Es ist erstaunlich, wie geduldig Mose bleibt. Selbst als das Volk dann vorm gelobten Land steht und gegen Gott murrt, nicht gehorcht und Gott sagt, ihr müsst 40 Jahre noch durch die Wüste ziehen. Euch lasse ich nicht ins gelobte Land. Es gibt wirklich nur wenige Situationen, in denen Mose die Geduld verliert. Eine, würde ich sagen, ist die Stelle, wo er die Gesetzestafeln hat. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Er kommt ja vom Berg runter, sieht, was das Volk angestellt hat. Sie haben sich einen Götzen gemacht und beten den an und nicht Gott. Er nimmt die Tafeln und feuert sie auf den Boden. Das hätte ich auch geschafft. Ja, und an einer anderen Stelle sieht man auch, wie sehr er an seine Grenzen kommt. Da möchte ich mal zitieren, was er sagt. Er geht zum Herrn und sagt, warum tust du mir das an? Ich bin zwar dein Diener, aber musst du mir wirklich die Verantwortung für dieses ganze Volk aufhalsen? Hast du kein Erbarmen mit mir? Bin ich etwa die Mutter dieser Menschen? Hab ich sie zur Welt gebracht? Bin ich ihr Pflegevater? Kannst du von mir verlangen, dass ich sie wie ein Säugling auf meinen Arm ins Land trage, das du ihren Vorfahren versprochen hast? Sie weinen und flehen mich an, gib uns Fleisch zu essen. Woher soll ich denn das Fleisch für Hunderttausende von Menschen nehmen? Ich kann die Verantwortung für dieses Volk nicht ertragen. Ich halte das nicht aus. Wenn es so weitergehen soll, bring mich lieber gleich um. Ja, erspar mir dieses Elend, wenn dir was an mir liegt. Also so weit bringt das Volk Mose. Und trotzdem finde ich, ist er unglaublich beherrscht, wenn man das so sieht. Was hat Mose im Lauf seines Lebens gelernt? Gott hat ihn wirklich trainiert. Er musste lernen zu warten. Er musste lernen, mit ungerechtfertigter Kritik, mit Anklage umzugehen. An einer Stelle kommen sogar seine Geschwister zu ihm und klagen ihn an und sagen, dass er sich da in eine falsche Position setzt. Warum hält er sich für wichtiger als sie? Und er geht toll damit um. Ich wäre froh, wenn ich mit meinen Geduldsherausforderungen so umgehen könnte. Jetzt möchte ich zum Abschluss der Mose-Geschichte zu einer Geschichte am Ende seines Lebens springen. Und da möchte ich mit euch ein bisschen in der Bibel lesen. 4. Mose 20, vielleicht kannst du die mal anwerfen. Und da geht es los. Hier steht im ersten Monat des Jahres, man nimmt an, dass das nach 40 Jahren Wüstenwanderung gewesen ist. Also das Volk ist ja vom gelobten Land, musste es dann sich abkehren und musste 40 Jahre durch die Wüste ziehen. Diese 40 Jahre sind jetzt um und das Volk kommt langsam wieder in Richtung des gelobten Landes. Dort starb Miriam und wurde begraben, also die Schwester von Mose stirbt. In Kadesh fanden die Israeliten kein Wasser. Darum gingen sie alle gemeinsam zu Mose und Aaron und machten ihrem Unmut Luft. Ach, wären wir doch auch ums Leben gekommen, als der Herr unsere Brüder sterben ließ. Wozu habt ihr das Volk des Herrn in diese Wüste geführt? Doch nur, um uns und unser Vieh verdursten zu lassen. Warum habt ihr uns aus Ägypten geholt und an diesen schrecklichen Ort gebracht? Hier wächst nichts, kein Getreide, keine Feigen, keine Trauben, keine Granatäpfel, nicht mal Wasser gibt es. Die Leute, die jetzt protestieren, sind die Kinder von denen, die aus Ägypten ausgezogen sind. Man sollte doch eigentlich denken, Gott hat ja die Erwachsenen, die Väter sterben lassen, weil sie so gegen ihn gemurrt haben. Man sollte denken, die Kinder machen es jetzt besser. Jetzt kommen die Kinder und sagen das Gleiche wie ihre Eltern, gehen wieder zu Mose und Aaron und klagen an. Was geht wohl in Mose vor? 40 Jahre Wüstenwanderung mit diesem anstrengenden Volk. Und wieder die Anklage, du bist schuld, warum hast du das gemacht? Schreit er sie an? Was tut er? Beschwert er sich bei Aaron? Also ich wäre zu Aaron gegangen, hätte gesagt, Aaron, ich finde das unmöglich. Guck dir das an. Was haben wir alle alles für das Volk getan? Und so gehen sie mit uns um. Nein, Er tut das, was er eigentlich immer tut. Und das ist auch, glaube ich, ein guter Tipp für uns. Er geht zu Gott. Wir lesen mal weiter, Vers 6. Mose und Aaron verließen die versammelte Menge, gingen zum Eingang des heiligen Zeltes und warfen sich dort zu Boden. Da erschien ihnen der Herr in seiner Herrlichkeit. Er sprach zu Mose: Nimm deinen Stab, ruf deinen Bruder Aaron, ruf mit deinem Bruder Aaron das Volk vor dem Felsen dort zusammen. Vor ihren Augen sollt ihr zu dem Stein sprechen. Dann wird Wasser aus ihm herausfließen und ihr könnt den Menschen und Tieren zu trinken geben. Mose gehorchte und nahm den Stab, der im Heiligtum lag. Gemeinsam mit Aaron versammelte er die Israeliten vor dem Felsen. Bitte nicht weitermachen. So als Grundschullehrerin macht man das immer so gezielt. Ne? Man macht bis zu einer bestimmten Stelle und sagt Stopp. Und dann sage ich zu den Schülern, jetzt sagt mal, was denkt ihr, wie geht's weiter? Keine Angst, ich frage euch jetzt nicht. Ihr dürft das einfach still denken, ohne dass ich euch das frage. Aber stellt euch die Situation vor. Aaron und Mose stehen da vor dem Felsen. Gott hat die Anweisung gegeben. Bis hierhin hat Mose genau richtig gehandelt, genau nach Gottes Anweisung. Aber jetzt, und jetzt bitte einmal weiter. Er rief: Passt gut auf, ihr Starrköpfe! Sollen wir euch Wasser aus dem Felsen holen? Er hob den Stab und schlug zweimal gegen das Gestein. Da strömte eine große Menge Wasser heraus. Das ganze Volk und alle Tiere konnten ihren Durst stillen. Mose folgt hier nicht dem Befehl Gottes. Er handelt im Ärger. Er fühlt sich angegriffen. Er denkt nur noch an seine Rechtfertigung. Er sagt, sollen wir euch Wasser rausholen? Das ist, glaube ich, oft so ein Kennzeichen, ne? Wenn man ungeduldig wird. Man fühlt sich angegriffen. Man will sich rechtfertigen. Ne? Sollen wir? Und dann nimmt er den Stab und was macht er? Es gab ja schon mal die Geschichte mit dem Stab und dem Felsen. Beim ersten Mal sollte er schlagen. Hier sollte er nicht schlagen. Er sollte zu dem Felsen reden. Ich kann mir das so gut vorstellen. Ich glaube, ich hätte das auch gemacht. Ich hätte den Stab genommen und wäre so ärgerlich geworden. Hätte gegen den Felsen geschlagen, hätte gesagt, jetzt kommt das Wasser und guckt, was ich euch zeigen kann. Warum rebelliert ihr gegen mich? Jetzt gehen wir mal eine Ebene weiter. Was denkt denn Gott? Er hat Mose durch so eine lange Schule geführt, die ganzen Jahre über. Und Mose hat das eigentlich toll geschafft mit seiner Geduld und so, hat ja viel gelernt. Ist jetzt übrigens 120, ne? 40 plus 40 plus 40. Aber Mose rastet hier aus. Und zum ersten Mal stellt er sich wirklich selbst auch in den Mittelpunkt und sagt, ich werde euch Wasser verschaffen, wir zeigen euch, dass wir es können. Trotzdem interessant. Wenn ich jetzt Gott wäre, ne? Gut, dass ich es nicht bin, ich hätte kein Wasser kommen lassen. Ne? Ich hätte gesagt, Mose, siehst du, so geht das ja jetzt nicht. Ne? Jetzt müssen wir mal gucken, wo willst du jetzt Wasser herkriegen? Gott ist anders. Gott hört trotzdem und stellt Mose nicht bloß. Es fließt Wasser, genug Wasser für das ganze Volk. Ja, aber trotzdem, die Geschichte geht ganz schön heftig weiter. Einmal weiter, bitte. Der Herr sprach zu Mose und Aaron: Ihr habt mir nicht vertraut und mir nicht die Gelegenheit gegeben, mich vor dem Volk als der heilige und mächtige Gott zu erweisen. Stattdessen habt ihr euch selbst in den Mittelpunkt gestellt. Deshalb dürft ihr mein Volk nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde. Jetzt wird die Bibelstelle ganz schön schwierig. Gott ist es nicht egal, dass Mose es nicht geschafft hat, sich zu beherrschen. Das hat Konsequenzen. Ganz schön heftige Konsequenzen. Warum ist Gott hier so streng? Als Mose den Ägypter erschlagen hat, scheint Gott gar nicht zu machen. Ist ein Totschlag nicht eigentlich viel schlimmer als das? Ich glaube, Mose ist durch eine ganz lange Schule Gottes gegangen. Er hat Gott von Angesicht gesehen, steht in der Bibel. Hat mit ihm gesprochen wie mit einem Freund. Und ich glaube, Gott erwartet einfach ganz viel von Mose. Sven hat in der letzten Predigt, letzten Sonntag, diese Stelle aus dem Neuen Testament genannt. Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt. Diese Geschichte mit den Knechten. Mose war viel gegeben. Er hat ganz viel mit Gott erlebt. Gott erwartet auch wirklich viel von ihm. Das tröstet mich jetzt an dieser Geschichte. Mit mir hat Gott nicht von Angesicht zu Angesicht gesprochen. Von daher erwartet Gott von mir auch nicht das Gleiche wie von Mose. Also, was aber mir diese Geschichte zeigt, ist, Gott nimmt es ernst. Gott möchte, dass ich in seiner Schule bleibe, dass ich versuche, an mir zu arbeiten, dass in mir Geduld wächst. Das möchte er, das ist ihm ein Anliegen. Ja, eine spannende, eine schwierige Geschichte. Ein paar abschließende Gedanken. wie werde ich denn jetzt geduldig? Wie schaffe ich das, solche Situationen durchzustehen? Ich denke, so ein bisschen zeigt uns das die Geschichte von Mose. Geduld muss trainiert werden. Und Geduld lernt man nur, indem man Geduld übt. Und das ist nicht schön. Das macht keinen Spaß. In der Situation, wo Geduld erfordert wird, genießt man das nicht gerade. Ich habe euch hier so eine Bank dahin projiziert. Ich möchte das vergleichen mit Krafttraining. Ich habe Rückenprobleme, schon seit Jahren. Und der Orthopäde hat mir sehr dringend nahegelegt, ich muss endlich Krafttraining machen, Muskelaufbau, das würde doch einiges helfen. Und so mache ich seit einem halben Jahr zweimal die Woche richtig intensiv Krafttraining. Und ich sage euch, es macht mir keinen Spaß. Ich zwinge mich dahin. Und ich habe oft danach Muskelkater und denke, warum tue ich das eigentlich? Mein Rücken tut jetzt mehr weh als vorher. Trotzdem merke ich, es tut mir gut und es wird auf die Sicht der Zeit besser. Aber es ist anstrengend. Und ich glaube, mit dem Training von Geduld ist das ähnlich. Es ist anstrengend, es ist Training. Aber wenn wir das so sehen, dann kommen wir auch weiter. Und ehrlich gesagt, mir hilft das, wenn ich das Ganze so in diesem Bild sehe. Wenn jetzt eine Situation kommt, wo es in mir hochkocht, dann sage ich mir, Gott trainiert mich gerade. Das ist doch gut. Ich bin in der Schule Gottes und ich möchte jetzt lernen. Ich versuche mich so ein bisschen aus der Situation zu bewegen. Ne? Ihr kennt diese Tricks, ne, mit dem Zählen bis 10 oder so. Ne? Das hilft in der Beziehung auch schon so ein bisschen. Letztlich kann ich nämlich entscheiden, wie ich reagiere. Ich habe so einen netten Spruch von jemandem gehört, Arno Backhaus kennt ihr vielleicht, der sagte, wann ich mich ärgere, entscheide immer noch ich. Also ich kann reflektieren in der Situation, wo meine Geduld gefragt wird. Und ich habe jetzt gerade so in der Vorbereitung der Predigt natürlich ganz besonders auf meine Geduldssituation geguckt. Ne? Ich wollte euch eine ganz kurz erzählen aus der Schule. Da hatte ich auch so richtig den Eindruck, das ist gerade mal ein Test. Schafft Judith das mit der Geduld? Ich unterrichte Deutsch in der ersten Klasse. Und ich musste nach der Frühstückspause da meinen Unterricht machen, kam in die Klasse rein. Und das war die Albtraumsituation für eine Lehrerin. Die Kinder gingen über Tische und Bänke. 5 Jungs hatten Trillerpfeifen und pfiffen um die Wette. Es war eine Lautstärke. Die Mädchen saßen da so und, Frau Meier, es ist so laut hier, können Sie nicht mal was machen? Und Frühstück flog durch die Gegend und so. Ich dachte so, oh Gott, was tun? Ne? Sicher kann man als Lehrer sich vorne hinstellen, auf den Tisch hauen und irgendwelche Schilder verschieben und Strafmaßnahmen androhen. Ich dachte so, oh, was mache ich? Ich merkte, wie es in mir hochkochte. Ne? Wo war denn eigentlich die Aufsicht? Was haben die Kinder vorher gemacht? Wer hat den Kindern diese Pfeifen gegeben? Man kann doch nicht Kindern in der Schule eine Pfeife geben. So, könnt ihr euch vorstellen, so was in mir so, und ich will doch jetzt meinen Unterricht machen und demnächst kommt diese Prüfung und ich muss dann dazu das noch fertig haben. Oh. So, ne? Und ich war dicht dran, rumzuschreien, um da Ruhe reinzukriegen. Und dann dachte ich so, Judith, Geduld, Training, Predigt. Okay. Ich habe es geschafft, so ein bisschen zurückzutreten und zu überlegen, was mache ich? Und dann bin ich nach vorne gegangen, habe meinen Lehrerkoffer geöffnet. Ich habe so einen schicken Koffer, ne, den klappe ich immer auf und da sind so alle möglichen Sachen da drin, so Utensilien. Das finden die Kinder immer ganz spannend in der Grundschule. Dann habe ich meine Pfeife rausgenommen. Ich habe ja auch eine. Ne? So, man macht ja manchmal Sport oder braucht dann eine Pfeife. Habe ich rausgenommen, hochgehalten, habe mich vorne hingestellt und habe einfach gewartet. Und es wurde schon ein bisschen ruhiger. Und dann hatte ich eine gute Idee und sagte so, ja, wer von euch spielt denn gerne Fußball? Und dann waren auf einmal die Pfeifenden leise und meldeten sich alle. Das waren nämlich speziell die Fußballleute. Und dann sagte ich, ja, dann sagt mir doch mal, wie viele Spieler sind auf einem Fußballfeld? Und dann einer so, 11! Ja, und dann haben wir erstmal erste Klasse, ne, so ein bisschen gerechnet, 11, ja, was mit der anderen Mannschaft und so. Ne? Gut, und dann habe ich gesagt, ja, und wie viele Leute sind insgesamt auf dem Fußballfeld? Und dann kam noch Schiedsrichter, und dann habe ich gesagt, wie viele Schiedsrichter gibt es denn? Haben noch über Linienrichter gesprochen und so. Dann habe ich gesagt, so, jetzt stellt euch mal vor, alle Spieler auf dem Feld haben eine Trillerpfeife und die würden bei jeder Gelegenheit pfeifen. Was wird dann passieren? Und dann haben wir uns das vorgestellt, Fußballfeld, alle pfeifen und ja, wie soll da einer entscheiden? Das war eine tolle Gesprächszeit. Ne? Es war plötzlich leise, die Kinder haben gerechnet, 11 plus 11 und Schiedsrichter und das und so. Ja, also es war richtig gut. Ne? Und dann sagte ich so, und jetzt überlegt mal, wir sind hier in der Klasse, 5 Trillerpfeifen plus meine, ich bin hier der Schiedsrichter. Es geht leider nicht, dass jeder Schiedsrichter ist. Ne? Deshalb müsst ihr jetzt bitte mal eure Trillerpfeifen wegpacken.
Dann haben die Kinder ohne Anschein ihre Trillerpfeifen weggepackt. Ich hatte eine wunderbare Deutschstunde. Also ich war im Nachhinein so glücklich. Also ich hätte auch ausrasten können. Das wäre keine nette Deutschstunde geworden. Ich wäre genervt gewesen, die Kinder wären ärgerlich gewesen. Ich erzähle euch das jetzt nicht, um zu sagen, ich bin eine tolle Lehrerin. Ich wünschte, ich wäre es, ich bemühe mich drum. Aber das war so eine Sternstunde für mich. Wenn ich es schaffe, solche Herausforderungen zu sehen als Training, hilft mir das. Und das vielleicht für euch auch als Anregung. Ich will nochmal zurückerinnern an meine Kinderfotos vom Anfang. Auch so, wenn ihr mit Kindern zu tun habt, wenn ihr eigene Kinder habt, überlegt mal Jahre später, wenn man auf so Situationen zurückguckt, oft kann man noch drüber lächeln, so schlimm war es doch gar nicht, oder? Wenn man das schafft, das so zu sehen, dann hilft einem das wirklich. Ja, dann noch, das war zu diesem Bereich der Geduld, wenn es so in einem hochkocht. Was ist mit dem Thema Warten? Das ist ja ein zweiter Bereich der Geduld. Was ist, wenn Gott uns ganz lange warten lässt? Mose war 40 Jahre in Midian, 40 Jahre durch die Wüste gewandert. Und ganz viele der biblischen Gestalten haben lange Wartezeiten hinter sich. Wie geht es uns damit? Habt ihr da einen Punkt? Ich habe schrecklich lange auf meinen Mann gewartet. Ich komme aus einer Familie mit vielen Kindern. Ich habe 3 Geschwister und ich fand es toll. Ich wollte ganz früh heiraten und ganz viele Kinder kriegen. Und wo blieb mein Traummann? Ich konnte ihn nicht finden. Alle um mich herum haben geheiratet und ich war am Verzweifeln und dachte, wo ist denn der für mich? Gott, hast du mich vergessen? Und dann kamen schon Leute, die auch für mich gebetet haben und ja, für dich kommt einer. Gott hat für dich das Sahnehäubchen bereitgestellt. So, solche Zusagen habe ich gekriegt, aber es kam keiner. Ich wurde 30, es war keiner da. Ich wurde 32, 35, kein Mann in Sicht. Ich habe echt mit Gott gehadert, habe gesagt, Gott, warum lässt du mich so lange warten? Ich verstehe dich nicht. Und irgendwann war ich fast so weit, dass ich gesagt habe, für mich gibt's keinen mehr. Und dann, als ich 37 war, habe ich Harald kennengelernt. Und es war mein Sahnehäubchen. Er ist nicht da, ich darf das jetzt sagen. Wir haben geheiratet, ich war 38. Und ich hätte mir doch Kinder und eine Riesenfamilie gewünscht. Mit 38 geheiratet und dann noch. Eigentlich hatte ich den Gedanken auch aufgegeben. Und auch da habe ich mit Gott gehadert. Und jetzt, 10, 11 Jahre später, ich habe 3 gesunde, wunderbare Kinder. Hat mir Gott noch geschenkt. Also manchmal lohnt es sich, auszuhalten und zu warten. Aber ich sag euch, in den Jahren des Wartens, es war schrecklich. Ich war ja so eifersüchtig manchmal. Wo ist euer Punkt? Wo wartet ihr vielleicht? Wartet ihr vielleicht auf Kinder, auf so einen Partner? Wartet ihr darauf, dass sich Zusagen Gottes erfüllen in eurem Leben? Gott möchte unser Vertrauen. Er möchte, dass wir sehen, so von seiner Sicht. Seine Zeiteinteilung ist anders. Er führt an sein Ziel, auch wenn es lange dauert. Ich komme zum Ende. Ihr habt es gleich geschafft. Ich möchte euch ermutigen, wenn es in eurem Leben so Situationen gibt, Situationen, wo es in euch hochkocht, wo ihr damit nicht umgehen könnt, seht es als Schule Gottes. Seht es als Training. Wenn ihr lange warten müsst und Gott scheint nicht zu handeln, Gottes Zeit ist anders als unsere Zeit. Er hat seinen Weg mit euch. Vertraut darauf. Er ist gut und er liebt uns. Nehmt das einfach mit. Ja, wir haben jetzt noch eine Zeit, wo wir mit Liedern zu Gott kommen wollen. Hier wird auch Gebetsangebot sein. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, das festzumachen, Gott Vertrauen auszusprechen oder sich selbst vorzunehmen, ich will in Gottes Training bleiben. Ja, damit schließe ich und wünsche euch dazu wirklich Gottes Segen.